Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostseeliebe, von Menschen, Wellen und besonderen Momenten. Mein heutiger Gast ist ein echter Profi, wenn es um das geht, was wir oft nur hören, aber nicht leicht sehen können, nämlich Vögel. Die Hosts des Podcasts Birdbeats kennen sich bestens aus mit dem Birding, also der Vogelbeobachtung. Und einer von ihnen nimmt uns heute mit in diese faszinierende Welt. Was braucht man zum Birden? Welche Vogelarten findet man an der Ostseeküste? Und wann lohnt es sich unterwegs, die Augen nach ihnen offen zu halten? Wir sprechen heute über Ferngläser, Federkleider, Kraniche und natürlich über Möwen. Und darüber, warum Birding mehr ist als nur ein Hobby. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Simon von Birdbeats, herzlich willkommen bei Ostseeliebe.
Moin, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, Linda, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen die Leidenschaft, die Begeisterung über die Vogelbeobachtung mit den ganzen HörerInnen teilen zu können.
Bevor wir da auch gleich tiefer ins Thema einsteigen, machen wir die kleine Warm-up-Rubrik. Was passt besser zu dir? Das heißt, ich sag dir immer gleich zwei verschiedene Dinge und du antwortest einfach ganz spontan, was besser zu dir passt.
Alles klar.
Früh morgens losziehen oder lieber abends in der Dämmerung?
Früh morgens.
Strand oder Waldgebiet?
Strand.
Kranich oder Kormoran?
Oh, schwierige Frage. Ich gehe mit Kranich.
Und warum?
Kraniche sind so faszinierend, auch von dem ganzen Zugverhalten. Aber meistens gehe ich gegen die Mainstream-Arten. Deswegen habe ich sehr über den Kormoran nachgedacht, weil die doch sympathischer sind, als man denkt.
Okay. Das nächste finde ich auch sehr schön. Möwenruf oder lieber Meisenkonzert?
Möwenruf. Klingt einfach nach mehr.
Mhm. Lieber ganz alleine unterwegs oder als Gruppe?
Eindeutig in der Gruppe.
Und was ist deine Lieblingsjahreszeit zum Birden?
Oh, das ist der Herbst, wenn der Vogelzug richtig intensiv wird. Aber wir sind jetzt ja Richtung Frühling und Frühling ist auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei.
Okay, das ist schön. Lass uns mal darüber reden, wie eigentlich alles so mit dem Birding bei dir begann. Aber meine allererste Frage ist, was genau bedeutet eigentlich Birding?
Ja, Birding ist ja schon eigentlich ein richtiger Slang-Begriff. Birding leitet sich ab vom Birdwatching, also einfach dem Englischen für Vogelbeobachtung. Und da haben sich irgendwann die Briten, die dann intensiver Vögel geguckt haben, sich ausgedacht, wir wollen uns abgrenzen von den Leuten, die nur ein bisschen am Vogelhaus aus dem Fenster raus Vögel beobachten, sondern die Leute, die wirklich aktiv rausgehen, um vielleicht nach Arten zu suchen, die Vogelbeobachtung wirklich als Haupthobby betreiben, das sind die Birder. Dementsprechend ist Birding eigentlich nur die moderne Form für alle Leute, die rausgehen und Vögel genießen.
Okay, interessant. Und wie bist du selbst zum Birding gekommen?
Ja, das war auch ein relativ schleichender Prozess. Bei mir hat es tatsächlich über die Fotografie stattgefunden. Ich habe, als ich klein war, immer angefangen, Vögel zu fotografieren, alles, was sich bewegt, und dann irgendwann mir eine Bridge-Kamera zugelegt, mit der man mit einem längeren Zoom-Objektiv dann auch Vögel aus der Distanz besser ablichten konnte. Und das hat total geholfen, um überhaupt Vögel wiedererkennen zu können, bestimmen zu können. Und danach gab es einfach diese Jagd nach Neuem, nach Arten, die man noch nicht gesehen hat. Und darüber bin ich dann immer mehr rausgekommen, habe viele Arten kennengelernt. Und irgendwann wurde die Kamera dann öfters im Rucksack gelassen und das Fernglas war der häufiger Begleiter.
Und wie ist das heute? Also würdest du sagen, du hast öfter das Fernglas in der Hand als die Kamera oder hast du immer noch beide?
Ja, leider. Leider habe ich mittlerweile meistens nur noch das Fernglas dabei oder die Kameras im Rucksack. Mhm. Und man nimmt sie dann raus, wenn man irgendwie eine besonders gute Gelegenheit hat, ein Vogel besonders nahe kommt. Aber ich vermisse es schon manchmal, dass man sich auch die Zeit nimmt, um die Motive gebührend abzulichten. Aber es macht auch einfach so viel Freude, nur den Vögel nachzugucken, dass es immer so ein Kompromiss ist, was für Equipment nimmt man jetzt mit nach draußen.
Ja. Ich stelle es mir auch ganz schön vor mit dem Fernglas, weil man dann so ein bisschen mehr wahrscheinlich im Moment ist, oder?
Ja, und man denkt sich auch immer so, möchte man jetzt den Moment festhalten, um vielleicht später nochmal sich den Vogel anzugucken? Das ist vor allem oft der Fall, vielleicht wenn man auch irgendwie noch eine Bestimmungsfrage hat oder sich Gedanken machen möchte, auch so sehr im Detail später, welche Feder ist schon vermausert, wie alt ist der Vogel, dann braucht man Fotos. Aber sonst ist es auch schön, einfach mit dem Fernglas zu gucken, den Moment zu genießen, sich selbst über den Anblick zu erfreuen. Und dann ist es ja fast schon was Spirituelles, eigentlich draußen Vögel nachzugucken.
Ja. Ist es für dich mehr Entspannung oder mehr Abenteuer?
Ich glaube, mehr Abenteuer. ich kenne auch viele Leute, die Vögel gucken nur aus diesem spirituellen Trieb heraus. Und ich mache das auch sehr gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag mit viel Arbeit oder wenn ich lange in der Uni war, dann einfach als Ausgleich mal kurz rausgehen, ein paar Vögel angucken, ist schon toll. Aber ich gehe auch gern aktiv raus, um dieses Abenteuer zu suchen. Kann man irgendwie eine Vogelart finden, die hier letzte Woche noch nicht war, irgendwas Neues entdecken. Und da ist auf jeden Fall die Spannung schon sehr groß bei.
Gibt es ein bestimmtes Erlebnis, bei dem du dachtest, wow, deshalb liebe ich dieses Hobby?
Einige tatsächlich. Und ich muss auch sagen, und ich dachte auch, das ist das, was ich meinen Eltern erzähle zum Beispiel, weil das eben irgendwie, glaube ich, die noch mehr zieht, als wenn ich jetzt sage, ja, ich habe eine Tschuktschen-Stelze gesehen. Da fragen die, okay, Tschuktschen was? Aber die Erlebnisse, die beim Börden...
Gefragt.
Ja, da möchte ich eigentlich jetzt nicht in die Details reingehen. Aber wenn man draußen ist und Vögel guckt, man ist viel in der Natur unterwegs, man sieht so viele andere Naturphänomene dabei. Ich habe ohne die Vogelbeobachtung hätte ich nie meinen ersten Polarlichter gesehen, auch in Deutschland. Ein Wolf, der vor einem über den Weg läuft, irgendwie so ein faszinierendes Tier. Orcas, die im Meer Seehunde jagen und solche Sachen, wo man sich so denkt, das kann ich jetzt persönlich wahrnehmen, das wäre mir niemals passiert, wenn ich nicht Vögel geguckt hätte. Und ja, deswegen liebe ich dieses Hobby.
Ja, es hört sich auf jeden Fall wirklich sehr großartig an, interessant.
Ja.
Jetzt habt ihr ja auch einen eigenen Birding-Podcast, nämlich Birdbeats.
Genau.
Den machst du zusammen noch mit zwei Kollegen, klingt so steif irgendwie, mit zwei Kumpels, sag ich jetzt mal.
Genau.
Nämlich mit Lenny und Kalle, richtig?
Genau. Kalle ist vielleicht den meisten noch ein Begriff von dem YouTube-Kanal Ornithologie für Anfänger. Da ist er sehr bekannt, um so Vogelwissen auch weiterzugeben. Und wir haben uns vor ein paar Jahren gefunden. Das Projekt wurde ursprünglich auch von Samu initiiert, also es hat eine relativ lange Hintergrundgeschichte. Mhm. Und in den letzten Jahren treffen wir uns dann jetzt mittlerweile alle zwei Wochen, um eine Folge aufzunehmen und dann eben sehr tief ins Thema Birding reinzugehen.
Ja, und ihr seid ja nicht alle am selben Standort, hattest du mir im Vorfeld erzählt. Das heißt,
genau.
Jeder von euch ist auch sozusagen so ein bisschen in unterschiedlichen Gebieten unterwegs beim Birding.
Ja, also wir sind quasi in Deutschland verteilt. Ich bin mittlerweile in Berlin, Lenny ist in Münster, Nordrhein-Westfalen und Kalle in Baden-Württemberg. Und dadurch hat man auch nochmal verschiedene Eindrücke aus verschiedenen Gebieten Deutschlands, sieht, wie sich die Vogelwelt auch unterschiedlich verändert. Zum Beispiel kommen die Zugvögel jetzt im Frühjahr, im Süden früher an als im Norden, so als Faustregel. Und dementsprechend können wir, denke ich, schon so das Vogelgeschehen in ganz Deutschland ganz gut abdecken. Und es ist einfach eine total schöne Gruppe. Wir verstehen uns gut und haben da im Birdbeats Podcast immer genügend Themen, um sich darüber auszutauschen, was gerade so draußen passiert.
Ja, cool. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn ich jetzt damit anfangen möchte, mit dem Birden, was brauche ich denn für den Einstieg?
Das Wichtigste am Anfang ist, denke ich, das Fernglas, denn man kann zwar erstmal raus in den Park gehen und sich Enten angucken, dann braucht man vielleicht schon mal irgendwie ein Bestimmungsbuch oder irgendwie eine
Ganz
App.
Ganz kurz, stehen im Bestimmungsbuch Enten drin?
Klar, sind doch Vögel,
okay.
Oder?
Okay, gut.
Alles, was Federn hat, sind Vögel. Das ist okay. Vielleicht eine gute Faustregel, um das erstmal abzugrenzen. Auch Truthühner, auch Hühner, alles Vögel. Enten, Vögel.
Mein Sohn würde jetzt sagen, auch Dinosaurier.
Das ist tatsächlich sogar sehr nah dran, phylogenetisch.
Mhm.
Also, wenn er Dinosaurier-Fan ist, wird er vielleicht später mal ein Birder. Die
ja.
Chance besteht.
Okay.
Nein, aber klar, man muss erstmal irgendwie die Möglichkeit haben, vielleicht das einzuordnen, was man sieht. Wenn man jetzt gar kein Wissen hat und man geht in den Park, man sieht braune Enten, dann welche grauen mit so einem grünen Kopf. Das sind beides erstmal Stockenten, aber das eine sind die Weibchen, das andere sind die Männchen. Und dieses Wiedererkennen
ist natürlich...
Sehr gut. Guck, also der Weg ist ja kurz tatsächlich, glaube ich, um Birder zu werden. Und die wichtigsten Grundkenntnisse hat man vielleicht sogar schon. Und ein einfaches Bestimmungsbuch, das kann irgendwie die Vögel Europas, was fliegt denn da? Oder halt natürlich die bisschen spezielleren. Alles funktioniert am Anfang, um überhaupt erstmal einzuordnen, was sieht man? Und dann ein Fernglas, um nicht nur bei den Enten im Park zu bleiben, sondern auch, wenn da irgendwie kleine Singvögel durch die Büsche fliegen, dass man einen Blick auf die bekommt und genügend Merkmale erkennt, dass man auch später im Bestimmungsbuch die Vögel wiedererkennen kann.
Ja. Arbeitest du persönlich mit einem Buch oder mit einer App?
Meistens wieder noch.
Also
ist vielleicht ein bisschen advanced, wenn man quasi die deutschen Vogelarten kennt. kann man sich meistens das Buch sparen. Mhm. Allerdings gibt's vor allem für dann seltenere Arten teilweise doch so einen Moment, wo man dann tiefer in die Literatur gehen muss. Ich denke, für den Anfang ist vielleicht auch eine App ganz gut. Ich würde auch ganz gerne einfach direkt eine App-Empfehlung machen.
Ja, sehr gerne, unbedingt.
Und zwar ist es die Merlin-App. Mhm. Die ist von der Cornell Lab of Ornithology, also der Cornell University. Mhm. Und die App ist großartig. Man kann erstmal kostenlos, also die ist kostenlos, das ist das Wichtigste. Und man kann alle Vögel Europas zum Beispiel sich da anschauen. Heißt, wenn man einfach nur Foto vergleichen möchte, hat man da schon mal alle Arten. Und dazu, das ist ein Riesenvorteil, die App hat eine KI drin, die Vogelstimmen erkennen kann und die funktioniert wirklich gut. Das bedeutet, man kann die App einfach laufen lassen, man hört irgendwelche Vögel zwitschern und sie sagt einem direkt, was da ruft. Man kann sich dann das auch nochmal mit der Art vergleichen. Dadurch wird der Lerneffekt größer. Und die App funktioniert großartig. Es hat wirklich einen Suchtcharakter, neue Vogelstimmen reinzubekommen. So viele Leute hier in Berlin, auch von meinen Kommilitonen, nutzen diese App. Ich habe letztens ein Snippet gesehen, dass Ariana Grande die App benutzt. Also
echt?
Es ist wirklich verbreitet.
Okay, jetzt muss ich die auch haben.
Ja, sehr zu empfehlen. Also Merlin Bird ID oder Merlin Sound ID.
Cool, klingt echt, klingt total interessant. Und Fernglas hast du gesagt, was müsste man denn für ein gutes Fernglas zum Einstieg so ausgeben, so ungefähr?
Es geht wieder von bis.
Ja.
Wahrscheinlich werden dann bei den paar Leuten noch irgendwie die Großeltern oder Eltern kommen und sagen, ja, guck mal, ich habe doch noch im Schrank dieses hier stehen. Mhm. Oft ist die Erfahrung, dass diese alten Ferngläser wirklich, die sind schwer und das Bild ja. ist nicht besonders gut. Es lohnt sich, in die neuen zu gehen, denn sie sind leicht, man kann sie leicht mitnehmen und sie haben super Bilder. Mhm. Allerdings kann das vom Preisverhältnis auch wieder total stark schwanken. Also wenn ich Leuten Fernglasempfehlungen gebe, sage ich meistens, so ab 200 Euro bekommt man echt vernünftige Gläser. Da gibt's Marken wie Minox, die wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Bisschen höher, Zeiss hat auch super Ferngläser, dann gibt's zum Beispiel das Thera ED. Das liegt aber auch schon wieder bei 450 bis 500 Euro. Da hat man dann aber ein super Glas mit dem man wahrscheinlich sein Leben lang gucken kann.
Ja.
Es geht nach oben natürlich grenzenlos. Swarovski mit der Spitzenoptik, wo man dann 2000 Euro für ein Fernglas bezahlt.
Oh mein
es
Gott, ist
es
dann auch
gut.
So mit Strassstein besetzt, oder?
Schön wär's. Dann wird's doch auch doppelt so viel kosten.
Oh Gott.
Aber also es ist grenzenlos. Ich denke, für den Anfang reicht ein recht einfaches. Aber wenn man wirklich vorhat, in die Ornithologie, in die Vogelbeobachtung zu gehen, sich diese 200 Euro zu investieren, da hat man sehr viel Spaß mit. Und man kennt einfach so viel mehr von den Vögeln. Das bringt doch mal deutlich mehr Freude.
Ja, ich habe tatsächlich zur Hochzeit ein Fernglas geschenkt bekommen von meinem damaligen Chef, der Jäger ist. So. Und ich habe das nie dabei, weil es einfach so schwer ist, wie du sagst. Ne? Es ist einfach so ein fettes Ding, wo ich mir denke, nee, das, ich habe keine Lust, das die ganze Zeit mitzuschleppen.
Verständlich.
Ja, deswegen also, wenn du sagst, die neueren sind schon etwas leichter und handlicher, dann ja, wäre es vielleicht doch nochmal wert, da sich eins zuzulegen. Würdest du sagen, immer eins lieber mit zwei Gläsern? Oder es gibt doch auch diese, die quasi nur so einen, wo man wie so ein Rohr quasi, wie so ein Fernrohr. Mhm.
Auf jeden Fall die mit zwei, also die typischen Ferngläser. Da gibt es ja auch verschiedenste Größen. Ich denke, so zum Empfehlen sind tatsächlich relativ sowas wie 8x32. Das bedeutet, 8x ist die Vergrößerung. Das reicht, um im Garten oder auch irgendwie, wenn man spazieren geht, alle Vögel zu erkennen. Und 32 ist quasi die Austrittsgröße von der Linse. Da hat man bei den meisten Gläsern schon noch genug Licht und die sind recht klein und leicht. Man kann auch ein 8x42 nehmen, das sind so quasi die zwei Standardgrößen. Wenn man an der Küste unterwegs ist, kann man 10x Glas verwenden, welches dann schon ein bisschen mehr Vergrößerung hat. Der Effekt ist aber meistens ziemlich klein. Aber wenn man dann wirklich vorhat, Ostsee-Birding zu machen, wir haben jetzt im Winter auf der Ostsee riesengroße Teppiche an Meeresenten zum Beispiel. Die schwimmt aber vielleicht mal 2 Kilometer weit weg von der Küste. Ah. Die sieht man mit Fernglas als Punkt. Aber wenn man dann erkennen möchte, wie viele Männchen, wie viele Weibchen sind im Trupp, dann braucht man ein Spektiv, das hat dann bis zu 60-fach Vergrößerung.
Wow.
Und da kann man dann auch problemlos auf 2 Kilometer noch erkennen, wie viele Männchen und Weibchen im Trupp sind.
Ach, cool.
Aber das ist dann schon sehr advanced.
Ja, ja. Spannend. Wie viel Zeit investierst du denn eigentlich pro Woche in das Birding?
Unterschiedlich. Wenn ich jetzt oder wie gerade studiere, dann ist es meistens eher so ein Morgen und vielleicht am Wochenende mal einen Ausflug. Aber es gibt auch Phasen, ich habe am Anfang schon erwähnt, der Herbst ist mit meiner Lieblingsjahreszeit zum Vogel gucken. Und da kann es dann auch mal sein, dass man eine Woche lang Birding-Urlaub macht und dann eine Woche lang quasi so lange Tageslicht da ist, durchguckt. Also ich würde so sagen, im Schnitt vielleicht so 5 bis 10 Stunden in einer durchschnittlichen Woche.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du noch studierst. Studierst du auch irgendwas mit Vögeln?
Quasi. Ich studiere Biologie an der Freien Universität Berlin. Und da lernt man... Ah, guck, so kommt eins zum anderen. Ja. Und genau, das ist sehr cool, um so diese wissenschaftlichen Grundlagen zu bekommen, auch alles einordnen zu können. Man lernt sehr viele Zusammenhänge kennen, aber es ist jetzt kein Schwerpunkt direkt auf die Vögel. Den kann man dann aber zum Glück selber legen.
Ja, cool. Das heißt, du würdest schon gern irgendwann auch dein Hobby zum Beruf machen?
Auf jeden Fall.
Also machst du ja schon so ein bisschen, weil du den Podcast hast, ne? Aber dann so nach dem Studium perspektivisch?
Genau. Also es spricht mich sehr an, vor allem die Forschung, denn da gibt es total viele spannende Fragestellungen. Und für alle, die sich das jetzt anhören und denken, warum Vögel? Vögel sind erstmal natürlich total sympathisch. Sie sind einfach zu beobachten. Sie sind einfach Sympathieträger, aber der Hauptfaktor ist, die sind super Indikatoren für Umweltveränderungen. Das können Veränderungen in der Landschaft sein, das kann Klimawandel sein, ist ein Riesenpunkt. An Vogeldaten kann man diese Effekte total einfach ableiten. Und wenn man Vögel versteht, kann man auch diese globalen Veränderungen verstehen. Und deswegen gibt es eben in der Vogelforschung so viele spannende Fragestellungen.
Ja. Über die Klimaeinflüsse würde ich nachher gerne auch noch mal ein bisschen genauer mit dir sprechen.
Gerne.
Erstmal interessiert mich aber noch, also du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wann ist die beste Zeit zum Beobachten? Du hast gerade schon gesagt, unter der Woche gehst du meistens morgens. Aber kann man auch, weiß ich nicht, nachts zum Beispiel eine Eule oder so sehen? Oder?
Ja, alle Tageszeiten haben ihren Reiz. Grundsätzlich sagt man ja, der frühe Vogel fängt den Wurm.
Ah, da ist was dran an dem Spruch, ja.
Da ist was dran. Also ich persönlich habe jetzt kein Interesse dran, einen Wurm zu fangen, sondern vielmehr die Vögel zu gucken. Mhm. Aber es ist schon so, dass morgens bei den meisten Arten die größte Aktivität ist. Also vor allem dann zum Brutgeschehen im Frühjahr und im Sommer, wenn man da viele Vögel sehen möchte und man zum Sonnenaufgang aufsteht, was dann um, weiß ich nicht, 5 Uhr morgens ist, hat man einfach so ein so schönes Konzert, man sieht so viel, es ist so viel Bewegung drin, es lohnt sich. Aber man muss nicht morgens gucken, das ist das Wichtige. Wenn es jetzt dann im Sommer 40 Grad warm ist, dann ist mittags in der Sommerhitze fast nichts los, muss man auch dazu sagen, also in den Extremen. Aber zum Beispiel tagsüber...
Da sind die Vögel wie wir Menschen.
Genau, also man kann es auch übertragen, man kann sich auch fragen, was wollen Vögel? Die wollen auch nur ein entspanntes Leben haben und warum sollte man dann in der Mittagshitze sich quälen? Aber dafür kann man in der Mittagshitze zum Beispiel gut Greifvögel oder Störche beobachten, die sich in der Thermik aufkreisen und einfach ihre Reviere begutachten. Heißt, wenn man jetzt mal im April, Mai, Juni sich einfach mal vormittags, wenn gerade es so richtig warm wird, das kann so 10, 11 Uhr vormittags sein, irgendwie in Schatten stellt, mit dem Fernglas in den Himmel guckt. Teilweise sieht man die Vögel gar nicht mehr mit dem bloßen Auge, aber dann in den Strukturen der Wolken kreisen dann vielleicht irgendwelche Mäusebussarde, Seeadler, Rotmilane. Da kann wirklich viel los sein. Abends wiederum kommen sie dann vielleicht wieder niedriger, sind weniger Greifvögel da, dafür haben die Singvögel noch mal eine Phase, in der sie aktiv werden. Und abends, wie du schon gesagt hast, das sind die Eulen. Es gibt aber auch andere Arten. Es gibt zum Beispiel Rallen, wie das Tüpfelsumpfhuhn, den Wachtelkönig, die Wachtel, also auch Hühnervögel, die nachts ganz aktiv sind und singen. Oder Vogelzug kann man nachts hören. Ich weiß nicht, ob du das mal hattest, ein Erlebnis, dass man nachts draußen ist und irgendwelche komischen Rufe hört. Ich glaube, die meisten Menschen blenden das erstmal aus, aber man hat ganz viele Entenarten, Gänse, die nachts auch über Spinland rüberfliegen, um Gewässer zu wechseln. Und da kann man auch nachts akustisch, dann vielleicht mit der Merlin-App, ganz viel wahrnehmen.
Ich hatte es tatsächlich mal, dass ich mich mit der Zeit ein bisschen verschätzt habe. Das war auf dem Darß und dann musste ich aber noch die 25 Kilometer von Prerow nach Ahrenshoop mit dem Fahrrad zurück. Und da fährt man so schön am Bodden lang und es war dann halt schon dunkel. Aber wie du schon sagst, die Geräuschkulisse so da entlang der Boddenlandschaft, die war echt irre, wo ich so dachte, okay, krass, ich bin nicht allein.
Deswegen. Und ich finde es einfach schön, auch zu verschiedenen Uhrzeiten raus zu sein, denn man bekommt ja auch verschiedene Arten mit. Und da ist man dann wieder bei diesem Trieb, vielleicht auch neue Arten zu entdecken, sei es dann mit der Vogelstimmen-App oder einfach, dass man versucht, die visuell zu finden. Visuell ist natürlich nachts schwierig, aber jede Uhrzeit und jedes Habitat, jeder Ort hat wieder seine eigenen Vögel. Und dementsprechend lohnt es sich auch einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, um eben von allem ein bisschen was mitzubekommen.
Ja. Und wie ist das jetzt im Winter? Kann man auch im Winter Vögel sehen oder sind die alle weg, außer die Enten?
Nee, also Es sind viele Vögel da im Winter. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben viele Zugvögel. Das ist ja vom Prinzip, glaube ich, doch sehr verbreitet, dass viele Arten, vereinfacht gesagt, im Winter nach in Süden fliegen, wo es wärmer ist. So einfach ist es dann doch nicht. Es gibt Arten, die machen es ein bisschen anders. Aber dadurch hat man jetzt im Winter weniger Arten als im Sommer, weil im Sommer quasi die meisten von den Winterarten noch da sind. Ein paar fliegen nach Skandinavien. Aber insgesamt ist die Artenvielfalt im Sommer größer. Aber im Winter kann man zum Beispiel sehr gut an Vogelfütterung gucken. Das kann im Garten sein. Wenn man Meisenknödel aufhängt, bisschen Streufutter auf den Boden packt, da kommen so viele verschiedene Finken, Meisen, Rotkehlchen, Heckenbraunelle. Und wenn man das wirklich eifrig macht und viel füttert, könnte auch ein paar ungewöhnliche Gäste dazu kommen. Und dann kann die Artenliste auch allein bei sich im Garten schon echt mal steigen.
Ja, jetzt hatten wir ja dieses Jahr schon einen ziemlich kalten Winter, mal wieder mit ordentlich Schnee und Eis und so.
Ja.
Finden die dann eigentlich, also wie ist das für die Vögel? Können die frieren so? Finden die dann auch trotzdem genug Nahrung? Weil ich habe mir so vorgestellt, zum Beispiel die Kormorane, die dann irgendwie Fische jagen und dann ist aber irgendwie die Ostsee vorne komplett zugefroren. Wie machen die das?
Ja, es ist auf jeden Fall Extremwetter und die Vögel müssen da irgendwie mit umgehen. Und vom Prinzip funktioniert ein Vogel wie ein Mensch. Er braucht Essen, um sein Energielevel aufrechtzuerhalten. Nur muss man sagen, bei einem Vogel, die sind in der Regel viel kleiner als wir Menschen. Dadurch haben sie einen viel höheren Energieverlust pro Körpermasse. Und Vögel haben eine extreme Körpertemperatur, die oft bei knapp 40 Grad liegt. Teilweise bei Arten wie dem Wintergoldhähnchen, dem kleinsten Vogel Europas, geht's hoch bis zu 41 Grad. Und wir kennen das von Menschen. Bei Menschen ist das lebensbedrohlich hohes Fieber.
Ja.
Dementsprechend leben Vögel wirklich quasi an der Grenze von dem existenziell Machbaren und sind darauf angewiesen, Nahrung zu suchen. Das bedeutet, was macht ein Vogel jetzt, wenn ganz viel Schnee da ist? Manche Vögel sagen, ich komme damit nicht klar, ich muss wegfliegen und versuchen quasi vor der Front, wo Schnee kommt, wegzuziehen in Gebiete, wo kein Schnee ist, wo es ein bisschen wärmer ist, wo sie Nahrung finden. Andere Vögel kommen vielleicht näher in Siedlungen, weil Siedlungen natürlich, also Häuser, Wärme ausstrahlen, es ein bisschen entspannter ist und vielleicht Vogelfütterungen einfaches Nahrungsangebot sind.
Ja.
Viele Arten, also das sind zwar auch immer die typischen gleichen Arten, die dann zu den Fütterungen gehen, aber die profitieren sehr stark davon, dass man im Winter ein bisschen Futter rausbringt. Andere Arten müssen sich dann zum Beispiel an Eislöchern versammeln. Das sind die ganzen Enten, die darauf angewiesen sind, im Wasser Nahrung zu suchen oder auch unter Wasser nach Nahrung zu tauchen. Und wenn es zugefroren ist, kommen sie nicht mehr an den Boden vom Gewässer ran. Dementsprechend tummeln die sich an kleinen Orten, versuchen dort durch Schwimmen das Eisloch freizuhalten. Und da kann es natürlich sehr problematisch sein, wenn dann jemand mit Schlittschuhen nah an das Loch ranläuft, die ganzen Vögel wegfliegen müssen aus Angst, dass da ein Beutegreifer kommt und dann in der Zwischenzeit das Eisloch zufriert, dann haben sie am Ende gar keine Möglichkeit mehr Nahrung zu bekommen. Und dann kann es natürlich sein, dass vor allem unter solchen Extrembedingungen auch vermehrt Vögel sterben. Und wir haben das ja auch im Moment in der Ostsee wirklich als sehr auffälliges Phänomen.
Ja, konnte man das diesen Winter so beobachten?
Ja, sehr stark. Aber es sind wieder viele verschiedene Faktoren, die da zusammengreifen. Vogelgrippe war diesen Winter recht stark. Nicht bei allen Vogelarten, aber generell dieses Extremwetter kostet natürlich auch Opfer.
Ja, Grippe war ja bei uns Menschen diesen Winter auch wieder sehr verbreitet. gibt es denn so Hotspots an der Ostseeküste, die du besonders empfehlen würdest zum Birding?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Erstmal muss man vielleicht als Disclaimer dazu sagen, dass ich gebürtig auch von der Nordsee komme. Und das Meer meine Hosentasche ist. Es tut mir leid, mich jetzt hier outen zu müssen. aber nein, die Ostsee hat viele coole Vogelarten. Und grundsätzlich lohnt es sich fast überall. Vor allem an ein bisschen exponierteren Orten. Heißt, wo man mehr Meer um sich drumherum hat. Dort zum Beispiel im Winter für diese ganzen Meeresententrupps. Die kann man fast überall beobachten. Dann gibt's ganz viele Polder. Das sind dann eingeschlossene Gebiete, wo vielleicht Wasser gestaut ist, wo vielleicht noch salzwiesenähnliche Strukturen sind, wo Flachwasserbereiche sind, auf denen dann Vögel rasten können. Und da kann ich auf jeden Fall so die ganzen Gebiete rund um Greifswald sehr empfehlen. Das ist dann ganz im Osten. Da gibt's total viele Polder, Polderanklamm, fast alles, was Polder im Namen hat, lohnen sich da wirklich sehr zum Vogelbeobachten und sind absolute Vogel-Hotspots. Rügen, Usedom haben wirklich gute Gebiete. Eigentlich die ganze Küste lang, überall, wo Binnendeichs oder, ich meine, Deiche gibt's ja dann doch weniger, aber wo Binnengewässer sind, haben meistens eine sehr hohe Vielfalt an Arten. Im Schilfbestand sind viele Rohrsänger drin und generell zieht eben die Küste lang auch viele Vogelarten auf dem Vogelzug. Das bedeutet, dass man zu den Zugzeiten, was jetzt eigentlich das ganze Frühjahr, den ganzen Herbst über ist, auch täglich von Arten überrascht wird, die man da sonst das ganze Jahr nicht sieht.
Interessant. Warum lieben Vögel eigentlich so sehr so Boddenlandschaften?
Ich glaube, das ist wirklich diese Liebe zu der teilweise heterogenen Struktur. Also, dass man irgendwie Felder, Wiesen hat, Schilfbestände, irgendwelche kleinen Wäldchen mit irgendwie Brack, beziehungsweise die teilweise auch mit Totholzanteilen, da natürlich Gewässer, Süßwasser, um generell zu trinken. Und es ist sehr artenreich, auch für Insekten, die natürlich den meisten Vogelarten als Nahrung dienen. Und es sind auch nicht alle Vogelarten, die diese Boddenlandschaften so sehr schätzen, aber es sind einfach viele Wasservögel, Möwen, Wartvögel, Enten. Und da kommt so viel zusammen, dass man da einfach so viele Vogelarten sieht. Aber es kann erstaunlich schwierig sein, in so einer Landschaft, wo wirklich nur Seen und Schilf sind, überhaupt ein Rotkehlchen zu finden. Das profitiert davon zum Beispiel gar nicht. Und dementsprechend kann man es auch nicht wieder für alle Vogelarten pauschalisieren.
Ja, aber wenn man jetzt als Einsteiger loszieht und ein Erfolgserlebnis sich wünscht, so im Sinne von, ich habe irgendwie 2, 3 coole Arten gesehen, dann lohnt es sich wahrscheinlich schon in so Richtung Boddenlandschaften mal zu gucken.
Sehr. Vor allem da so auch ikonische Arten, Seeadler, Kraniche dort vorkommen und in der Regel leicht zu beobachten sind, dass die Geräuschkulisse sehr beeindruckend ist. Wenn im Schilf oder im wilden Schilfbestand da ist, dann im Frühjahr, ist es ein Garant dafür, dass da irgendwelche Rohrsänger drin sind, die wirklich schön singen. Und es sind einfach sehr spezielle Arten. Das sind eben Vogelarten, die man nicht bei sich im Garten sieht. Und wenn man viele Vogelarten sehen möchte, muss man eben sagen, ich gehe einmal in den Garten, ich gehe in den Wald, ich gehe ans Meer, ich gehe in den Bodden und so weiter. Aber wenn man wirklich dieses Erlebnis haben möchte, ist, glaube ich, einfach generell es sehr faszinierend, sich so einen speziellen Lebensraum auszusuchen.
Ja. Und sag mal, wie unterscheidet man Beobachten von Stören? Also wo liegt da die Grenze, dass ich nicht dann vielleicht zu nah an den Vögeln bin oder die verschrecke oder so?
Ich denke, pauschal kann man sagen, alles, was man macht, worauf die Vögel direkt reagieren, ist Stören. Mhm. Und die Relevanz von dem oder wie stark man stört, ist sicherlich unterschiedlich. Aber man sollte den Anspruch haben, ich bin hier der stille Beobachter. Wenn ich vorm Fernseher sitze und gucke, interagiere ich nicht mit den Leuten, die da in einer Fernsehsendung irgendwas machen.
Beim Fußball tun das schon viele, aber
ja. Vielleicht nicht der perfekte Vergleich hier, aber ja.
Es kommt keine Reaktion zurück.
Immerhin das. Das wäre natürlich so der nächste Step, dass man dann noch Mikrofone hat und dann direkt mit denen kommunizieren kann. Nein, aber grundsätzlich stört es Vögel natürlich nicht, dass wir die mit Ferngläsern angucken. Wenn ein gewisser Abstand da ist, ist es auch unproblematisch. Aber vor allem bei vielleicht großen Ententrupps, die dann auf Seen sitzen, die sind weit weg und die sollten nicht wegen einem auffliegen. Und die sind teilweise scheu, weil sie bejagt werden in Gebieten. Dann kann es sein, dass die durchaus auf einem Kilometer schon mal hochfliegen. Und vielleicht ist man dann so, okay, ich würde gerne noch näher ran, um sie besser zu sehen. Aber man braucht so ein bisschen Gefühl dafür. Und wenn die Vögel anfangen, aktiv von einem wegzuschwimmen, aktiv wegzufliegen, dann ist der Punkt, auf den man auf jeden Fall aufhören sollte zu gehen. Denn die Vögel, es gibt Studien, die zeigen, dass der Puls bei denen schon hochgeht, bevor sie überhaupt weglaufen oder wegfliegen. Dementsprechend sollte man auch einfach da ein bisschen Respekt haben und sagen, okay, es sind auch Lebewesen und wir wollen auch respektieren, dass die hier ihren Lebensraum haben.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Mir kam gerade nur der Gedanke, dass mir die Möwen am Strand manchmal ein bisschen zu nah kommen. Ich dann schon das Bedürfnis habe, die irgendwie so wegzuscheuchen, bevor sie sich auf mein Essen stürzen. Ja, aber sollte man wahrscheinlich auch nicht unbedingt tun, oder?
Da wird es dann gedreht, das Spiel. Da stören dann nicht die Menschen die Vögel, sondern die Vögel die Menschen. Ja. Aber das Problem ist trotzdem menschengemacht. Und ich denke, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen. Denn eine Möwe hat generell erstmal kein Interesse dran, einem Menschen nahe zu kommen. Denn Mensch, Gefahr, Möwen kennen das auch noch, sie wurden teilweise bejagt oder werden noch immer noch verfolgt. Sie haben keinen guten Grund, Menschen nahe zu kommen. Anders ist es natürlich, wenn sie lernen, erstmal der Mensch tut mir nichts und on top, um diese Angst zu überwinden, ich bekomme da Essen. Mhm. einfach, kostenlos, ohne Konsequenzen. Und wenn Möwen gefüttert werden zum Beispiel, lernen sie das. Und dann versuchen sie sich eben anschließend das Essen auch wieder zu holen, auch wenn Leute die, wenn du denen das nicht anbietest, wenn du dein Eis isst und eigentlich nicht vorhattest, dass die Möwe das bekommt, kommt die Möwe trotzdem.
Bei mir war es mal eine Nutella-Waffel. Ich hatte sie ganz frisch geholt vom Stand und wollte gerade reinbeißen. Und dann habe ich wirklich so die Krallen auf meinem Kopf gefühlt, weil sie so von hinten angeflogen kam. Und dann hat sie es wirklich geschafft, mit einem Haps mir die ganze Waffel aus der Hand zu reißen. Und ich habe ihr nur trauernd hinterher geschaut.
Gut für die Möwe. Also ich glaube, die Möwe, die war glücklich.
Ja.
Aber klar, und das Problem ist eben, dass man kann der Schuld, oder die Schuld jetzt nicht der Möwe zuschieben für, sie hat dein Essen geklaut, sondern die Schuld ist eigentlich bei den Menschen, die gesagt haben, oh, es ist lustig, lass mal die Möwe füttern. Und dadurch ist die Möwe das gewöhnt und macht dieses Verhalten, worunter wieder andere Menschen leiden. Und das Problem, es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist, du hast keine Waffel mehr.
Ja, das ist das ein Riesenproblem.
Ich weiß. Das zweite Problem ist im Zweifel, dass Menschen einen Hass schüren gegen die Möwen, vielleicht dann wieder eine Verfolgung fordern. Man sieht das ja bei manchen Vogelarten, dass dann wieder der Abschuss gefordert wird. Und das hätte gar nicht sein müssen, wenn es nie zu diesem Konflikt gekommen wäre. Mhm. Und ich kann auch ganz klar sagen, ich bin pro Vögel füttern in bestimmten Verhältnissen. Aber dazu gehört nicht unbedingt, diese Arten von Vögeln zu füttern. Die Möwen können generell noch ganz gut selbst Nahrung finden. Und es ist einfach problematisch an touristischen Orten, wenn die so oft Menschen geprägt sind, weil es dann zu diesen künstlichen Konflikten kommt, zu denen es nicht hätte kommen müssen. Die Möwen sind nicht wirklich darauf angewiesen, dass sie dann neben der Pommesbude sich mal ein paar Pommes, die auf dem Boden liegen, wegsnacken, ist ja voll okay. Aber dass man sie aktiv füttert und sie lernen, von Menschen bekomme ich was, ist problematisch. Und was jeder da tun kann, so schön es auch ist, einen Vogel zu füttern, vielleicht darauf zu verzichten. Und wenn man Essen hat, bisschen den Luftraum im Blick zu behalten und einfach das Essen nicht offen zu präsentieren.
Ja.
Denn die Vögel müssen natürlich auch erstmal mitbekommen, dass du was hast. Und wenn du das versteckst, sie das nicht sehen, dann bekommen sie es im Zweifel gar nicht mit.
Ja, das stimmt. Also wenn wir mal am Strand dann irgendwie, keine Ahnung, Fischbrötchen essen oder so, oder dann bleibt irgendwas übrig, dann versuche ich das auch immer in eine Tüte noch zu wickeln und dann das Handtuch noch drüber und so. Weil ich auch wirklich schon erlebt habe, dass die, während man dann irgendwie gerade am Wasser ist oder so, dann stapfen die auch ins Zelt rein und holen sich das, was sie noch finden. Die sind da ganz schmerzfrei.
Ja, die sind schon sehr smart. Es gibt auch wundervolle Videos im Internet von Möwen, die einfach wirklich in Läden reinlaufen, da irgendwelche Chipstüten greifen und mit denen rausrennen und die aufreißen und so weiter. Also die sind schon intelligent, das darf man auch nicht unterschlagen.
Das sind sie wirklich, weil ich habe auch schon öfter mal miterlebt, wenn man dann anfängt, sie zu ärgern, um sich zu rächen, sag ich mal, dann hat man halt einfach mal ein Vogelschiss auf dem Kopf und auf der Schulter oder so.
Das gehört dazu, ja.
Genau. Jetzt noch mal kurz weg von den Möwen. Mich würde noch mal interessieren, was ist denn so der größte Anfängerfehler, den man beim Birden machen kann?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich gebe mir Mühe, die zu beantworten oder eine Einschätzung zu geben.
Gibt es so viele, oder?
Nein, das auf keinen Fall. Das Wichtigste, was man machen kann, ist erstmal überhaupt rausgehen und Vögel gucken. Damit kann sich sehr viele Gedanken drüber machen, wie, was für Ausrüstung brauche ich, welche Arten gibt es. Das Beste ist erstmal rauszugehen und vielleicht zu gucken, was man sieht. Mhm. Aber der Fehler dabei könnte sein, dass man vor allem am Anfang, wenn man noch nicht das Gefühl dafür hat, welche Vogelarten kommen hier vor, dass man dann alles überinterpretiert und sich vielleicht zu sicher davon ist, dass irgendwas im Bestimmungsbuch sehr ähnlich aussieht. Und es gibt so ein paar häufige Bestimmungsfehler, die wirklich häufig passieren, vor allem bei Anfängern, und wo sich die Anfänger aber total bombenfest von der Überzeugung sind, dass das richtig ist, was sie gesagt haben. Und wenn man dann teilweise diese Meldung sieht, es gibt Vogelportale, wo man diese Beobachtung melden kann, zum Beispiel ornitur.de in Deutschland. Und da bin ich auch mit quasi einer von den Betreuern regional, der dann auf die Beobachtungsdaten guckt. Und dann sieht man irgendwann im Winter einen Fischadler gemeldet und denkt sich so, okay, Fischadler sollten jetzt eigentlich nicht hier sein. Und frag nach, warum es ein Fischadler ist und kein heller Mäusebussard, weil Mäusebussarde, vor allem im Winter, gibt es auch eben eine quasi weiße Morphe, die ganz viel Weiß im Gefieder hat. Und dann werden ganz oft Merkmale zitiert aus dem Bestimmungsbuch, die da stehen, die aber auch auf eben weiße Mäusebussarde zutreffen. Und das sind teilweise Nuancen, das ist keine einfache Bestimmung.
Ja.
Aber weil es eben so schwierig ist, muss man da eben vor allem am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen alles entspannt angehen lassen. Auch erwarten, dass man mal Fehlbestimmungen macht, denn man kann nicht alles wissen. Das gehört dazu. Ich habe auch Fehlbestimmungen gemacht, also bei mir war es ja auch nicht anders. Aber über die Zeit lernt man dann und wenn man mit anderen Leuten spricht, kann man deren Ratschläge nutzen, alles ein bisschen einzuschätzen und üben und vielleicht auch mal auf Verbreitung zu gucken. Also
ja.
Das ist das Gute an Bestimmungsbüchern, das steht dann auch drin, vielleicht diese Art ist hier nur im Sommer und diese Art kommt nur an Süßgewässern vor. Und wenn das nicht passt, heißt es nicht, dass es die Art nicht sein kann, aber man soll sich dann doppelt Gedanken machen.
Das macht nicht so viel Sinn, ja.
Genau.
Verstehe. Da war wahrscheinlich einer ganz aufgeregt, dass er mitten im Winter einen Fischadler gesehen hat.
Ja.
Da muss ich direkt melden.
Ja, und da gibt es manchmal sehr interessante Diskussionen über bestimmte Merkmale und es ist natürlich auch sehr verständlich, aber meistens sieht man von außen, wenn man dann weiß, wie die Vogelart in Deutschland auftritt, schon so bestimmte Muster und kann das dann relativ gut einschätzen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, manchmal bekommt man dann auch ein Foto zurückgeschickt und ist so, ich dachte aber, es wäre ein Fischadler und dann ist es ein Fischadler gewesen, dann denkt man so, wow, der einzige gerade in ganz Deutschland, aber Glückwunsch.
Ja, 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 krass, das heißt, man kann mit oder auch ohne Foto melden.
Genau. Grundsätzlich kann man alles ohne Foto melden, aber es ist ratsam, vor allem bei ungewöhnlichen Beobachtungen, das zu dokumentieren. Wenn der Vogel gerufen hat, kann man die Tonaufnahme anfügen. Wenn man ein Foto gemacht hat, kann man das Foto anfügen. Und das hilft natürlich, um die Beobachtung zu validieren, also dann von Experten überprüfen zu lassen, war es auch diese Art? Und das ist natürlich total gut für einen selber, um diese Bestätigung zu bekommen und auch für die Datenbank, weil dann die Daten, die da drin sind, noch eine höhere Qualität haben.
Was war denn mal dein kuriosestes Erlebnis im Feld?
Kurios.
Ja, vielleicht hast du auch mal einen Vogel gesehen, der eigentlich da gerade nicht hingehört oder so.
Ja, also mein eindrucksvollstes Erlebnis in dem Sinne von Vogel an einem Ort, wo ich ihn nicht erwartet hätte, war in Dänemark. Ich war Freiwilliger an der Skagen Vogel Station. Und wir kamen gerade von der morgendlichen Zählung, die wir gemacht haben, zurück, waren auf dem Rückweg zur Station. Und laufen zu viert den Strand lang und ich höre nur einen Ruf und bin so, okay, es klingt nach einer Schafstelze. Erstmal keine ungewöhnliche Vogelart, ist verbreiteter Brutvogel. Aber die Jahreszeit, es war zu spät. Eigentlich hätten Schafstelzen schon abgezogen sein sollen. Kam noch ein zweiter Ruf, klang auch noch nach Schafstelze. Ich sehe den Vogel in der Entfernung, heb mein Fernglas. Ich sehe, der Vogel ist komplett grau. Schafstelzen sind nicht grau. Also der Ruf und das Visuelle passten nicht zusammen und mein Gehirn hat direkt Klick gemacht. Es gibt nämlich eine graue Art, die ein bisschen wie eine Schafstelze ruft, die Zitronenstelze. Die ruft aber nicht genau wie Schafstelze, sie hat einen bisschen raueren, crispy, scharfen Ruf. Also Schafstelze ist mehr so psiu und die Zitronenstelze ist so pss, pss, wenn ihr das so nachmachen kann.
Ja.
So, also bin ich so, Zitronenstelze, seltener Vogel. Gut, Vogel landet. In dem Moment wird mir klar, warte, Zitronenstelze ruft nicht wie Schafstelze. Warum habe ich am Anfang Schafstelze gedacht? Und dann ist bei mir hinten im Kopf eine Lampe angegangen. Es gibt noch diese östliche Schafstelze, Tschuktschenstelze. Das ist die, die ich kurz am Anfang erwähnt habe. Und das Ding ist, die Art ist extrem selten. Ich habe fast kein Wissen über die Art gehabt. Ich wusste nur, sie ist ein bisschen wie Zitronenstelzen als Schafstelzen. Mhm. So ungefähr war mein Wissensstand da. Und Zitronenstelz ist selten schon, also das allein wäre schon ein totales Highlight gewesen. Aber mit diesem Hintergrundwissen, ich kann gerade eine Tschuktschenstelze nicht ausschließen und dieser Vogel passt irgendwie nicht ganz auf Zitronenstelze, sind wir hinterhergelaufen. Ich war so, wir müssen diesen Vogel wiederfinden und wir brauchen eine Tonaufnahme. Denn das, was ich noch wusste, ist, dass man Zitronenstelze und Tschuktschenstelze zu dem aktuellen Zeitpunkt ohne Tonaufnahme nicht sicher bestimmen kann. Also ja. Da ist es unerlässlich, eine Tonaufnahme zu haben und dann im Sonogramm sich die Merkmale anzugucken.
Warst du richtig aufgeregt dann?
Ich war aufgeregt. Und als erstes, es gibt so eine Seltenheits-App da, wo man dann quasi die Seltenheiten ansagen kann, wie so eine Walkie-Talkie-App. Habe ich schon gesagt, ja, Zitronenstelze. Und direkt danach dann quasi auf dem Weg zum Vogel, wir müssen noch östliche Schafstelze, Tschuktschenstelze ausschließen. Der Vogel ist ein bisschen merkwürdig. So, gut, wir nähern uns dem Vogel. Und er überfliegt noch mal kurz und landet in den Dünen. Ich gucke mir mit dem Fernglas an. Nochmal gesagt, ich weiß nicht, welche Merkmale für Tschuktschenstelze sprechen. Hm. Ich sehe ihn nur und bin, das ist keine Zitronenstelze. Scheiße. und ich realisiere, da sitzt gerade irgendwie ein richtig, richtig guter Vogel und ich weiß eigentlich gerade noch gar nicht, woran ich den sicher machen kann, aber ich bin mir irgendwie auch trotzdem sicher, dass er es ist. Und ein Foto gemacht, richtig schlechtes Foto. Ich mit dem Handy von der Kamera abfotografiert und direkt über einen Kontakt quasi an einen der renommiertesten deutschen Ornithologen geschickt, weil ich brauchte nur eine Zweitmeinung. Ich wollte irgendwie, ich war so nervös, ich war so, egal was ich jetzt sage, ich kann es in meiner Situation eh nicht richtig machen. Ich brauche auf jeden Fall eine fremde Einschätzung. Und der Kommentar war, ja, sieht nach Tschuktschenstelze aus. Und dann war es auch so, scheiße, ich lag.
Und dein Puls so.
Und an dem Punkt war ich mir dann auch relativ sicher, also es war, keine Ahnung, 5 Minuten nachdem der Vogel das erste Mal gerufen hat und der ist einmal über 300 Meter, 400 Meter entfernt am Strand gelandet. Okay, und an dem Punkt war ich so, okay, es ist eine Tschuktschenstelze, hab die Tschuktschenstelze auch als Tschuktschenstelze, als jetzt sichere Tschuktschenstelze angesagt in der Walkie-Talkie-App und dann kamen die Nachrichten, denn das ist der erste Nachweis für ganz Dänemark gewesen. Die Art wurde vorher noch nie in ganz Dänemark gesehen.
Wow.
Und es kamen direkt Nachrichten aus dem 5 Stunden entfernten Kopenhagen von Leuten, die ins Auto steigen, um loszufahren, um Vogel zu sehen. Und im Tagesverlauf war ganz Dänemark versammelt, um sich diesen Vogel anzuschauen. Wir haben noch, weil die eben so schwierig zu bestimmen sind, noch eine DNA-Probe gesammelt. Heißt, wir mussten mit dem Spektiv die ganze Zeit den Vogel verfolgen, bis er da mal kackt, um dann die Kotprobe einzusammeln. Also wirklich viel Aufwand. Und dann kam wirklich, Leute von den Dänen haben dann diese Kotprobe gefeiert, weil ja, wir haben einen Beleg für den ersten dänischen Nachweis. Also es war ein ikonisches Erlebnis. Und
das klingt nach einem richtigen Krimi, ehrlich gesagt. Ich fand es jetzt auch gerade sehr aufregend.
Aber genau das ist diese Spannung, die man haben kann. Und das muss ja nicht mit der Tschuktschenstelze sein. Das kann sein, wenn man seinen ersten Seeadler sieht. Oder wenn man dann irgendwann merkt, okay, diese Ente sieht komisch aus. Es ist doch keine Stockente, es ist vielleicht eine Schnatterente. Und es gibt so viele schöne Überraschungen, die man beim Vogelbeobachten haben kann. Und ich denke, das macht dieses Hobby so besonders und auch so süchtig.
Ja. Meine nächste Frage ist, welcher Vogel ist dir persönlich besonders ans Herz gewachsen? Und ich hätte jetzt eine Vermutung nach der Geschichte.
Ja, die Tschuktschenstelze ist richtig klasse. Aber ich muss auch ganz klar sagen, meine Lieblingsvogelgruppe sind die Pieper. Mhm. Das sind sehr unscheinbare Singvögel, die alle so recht klein, bräunlich gestrichelt sind. Und ganz viele Leute mögen die nicht. Und die sehen ähnlich aus. Wir haben in Deutschland irgendwie eine Handvoll verschiedener Arten, die auf den ersten Blick alle gleich aussehen. Und die meisten Leute sind so, muss ich die jetzt bestimmen? Die Rufe klingen fast identisch von den Arten. Deswegen gibt's einen Hass gegen diese Gruppe. Aber genau das reizt mich. Denn wenn man sich dann mit dem beschäftigt und die Rufe lernt, kann man eben die Arten auch sehr gut voneinander unterscheiden. Und das ist so ein bisschen meine Spezialität geworden, dass ich eben mich sehr um Pieper kümmere und immer sehr viel Freude dabei habe, wenn ich Pieper sehe. Und was sehr gut passt, Pieper und Stelzen sind sehr nah miteinander verwandt. Das ist eine Familie, die Motacillidae. Das bedeutet, dass die Tschuktschenstelze und die Pieper sehr eng miteinander verwandt sind und dementsprechend kann ich auch sagen, dass das so meine Lieblingsvogelgruppe sind.
Wie kann ich denn diese Vogelstimmen lernen? Also ich würde ja jetzt so anfangen, dass ich das aufnehme und dann in diese App hochlade und die würde mir dann sagen, was es für ein Vogel ist. Aber wenn ich halt irgendwie mal dahin kommen will, dann geht es wahrscheinlich nur über immer wieder hören, immer wieder sozusagen dann nachlesen, was es jetzt für eine Vogelstimme ist, oder?
Repetition ist sehr hilfreich. Mhm. Ich habe viele Vogelstimmen gelernt, indem ich im Feld, also draußen, wenn ich was gehört habe, dem nachgegangen bin. Heißt, nicht nur sagen, oh, da singt jetzt irgendwas melodisch.
Klingt schön.
Genau. Sondern ich versuche mit dem Fernglas, dass man die Quelle, den Urheber von dem Gesang zum Beispiel findet. Denn wenn man dann eine Amsel singen hört, während man die Amsel beobachtet, wie sie singt, dann verknüpft sich das viel mehr im Gehirn. Und das kann man bei ganz vielen Arten machen. Und da kommt vielleicht wieder das Bestimmungsbuch ins Spiel. Da steht dann ganz oft kurz dazu, wie der Gesang ist. Und dass man dann so ein paar Merkmale an die Hand bekommt. Dass man nicht nur sagt, okay, so klingt eine Amsel, so klingt eine Misteldrossel, sondern dass man dann auch weiß, okay, Misteldrossel bleibt eher auf der gleichen Tonhöhe, Misteldrossel klingt ein bisschen melancholisch und die Strophen von der Misteldrossel sind kürzer als die von der Amsel. Denn sonst klingen die sehr, sehr ähnlich. Die Klangfarbe ist fast identisch, aber mit so diesem kürzeren Strophen, eine Tonhöhe, kann man in der Regel schon Amsel und Misteldrossel gut unterscheiden.
Was mir gerade so in den Sinn kommt, eigentlich sind ja viele Kinder, wenn sie klein sind, auch Birder.
Ja.
Weil wenn ich mich daran erinnere, wenn ich mit meinem Sohn dann so im Kinderwagen spazieren gegangen bin, was der sozusagen immer gehört hat, was ich selber schon so ausgeblendet habe. Und wenn der mich dann auch fragt, ne, was ist das für ein Vogel oder so, egal ob er jetzt einen hört oder einen sieht, und ich dann so sage, das ist ein Vogel. Also ist eigentlich schon schade. Ich würde ihm dann oft schon gerne genauere Infos geben.
Ja.
Weil ich glaube, für Kinder ist das wirklich total interessant. Und die nehmen das halt auch noch so wahr.
Total. Ich sehe das genauso. Also Kinder gehen einfach mit so offenen Augen, offenen Ohren durch die Welt. Und das ist eigentlich eine großartige Gabe, die man als Erwachsener verlernt in der Regel. Mhm. Und die Vogelbeobachtung kann einem helfen, auf jeden Fall wieder zu gucken, wieder zu hören und wahrzunehmen, was man da hat. Denn man hört nur das, was man kennt, ist ja ein recht bekanntes Zitat. Und das stimmt auch wirklich. Wenn man nicht weiß, worauf man achten muss, akustisch, dann hört man bestimmte Arten nicht. Aber wenn man weiß, so ein Guchen in der Distanz kann diese und diese Art sein, dann bekommt man erstmal viel mehr mit. Und ich denke, da kann einem zum Beispiel dann Merlin helfen, die KI, die dann sagt, was da gerade singt. Denn wenn man dann durch den Park oder durch den Wald läuft und man hört natürlich, dass da Vögel rufen, aber wenn man sagt, es waren 15 verschiedene Arten, dann denkt man sich, habe ich 15 verschiedene Rufe oder Gesänge gehört?
Ja.
Man nimmt das erst dann wahr und wenn man dann sieht, okay, dieser Ruf ist der Kleiber und das dann wieder verknüpfen kann, dann hört man auf einmal, wenn was anders ist. Und dann braucht man die App irgendwann nicht mehr, denn dann läuft man durch und weiß, okay, ich weiß zwar vielleicht nicht mehr, welche Vogelart das ist, aber ich kenne den Ruf und den Ruf kenne ich auch. Aber der ist anders und den verfolgt man dann, bis man den Vogel sieht. Und dann ist man so, das ist ein Trauerschnäpper. Dann kann man so nach und nach sich auch die Vogelarten erschließen.
Ja, sehr, sehr spannend. Lass uns noch mal über Vögel konkret an der Ostsee ein bisschen sprechen. Welche typischen Vogelarten, außer jetzt die Möwen, kann man denn hier an der Ostsee entdecken?
Ist sehr stark abhängig von der Jahreszeit, aber grundsätzlich ist die Ostsee im Winterhalbjahr für die ganzen Meeresenten berühmt. Das sind viele Trauerenten, das können auch Bergenten in wirklich bis zu 100.000 sein, Samtente, Eisente und viele schöne Arten, die in großen Teppichen, also wirklich riesengroßen Trupps auf der Ostsee rasten. Dann im Sommer sind es auch viele Möwenarten, aber auch Seeschwalben zum Beispiel. Seeschwalben sehen so ein bisschen aus wie schlanke Möwen und jagen ganz oft durch Stoßtauchen auch Fisch. Und da gibt es auch einige Brutvögel eben entlang der Ostsee, auch Brandseeschwalbe oder die noch seltenere Zwergseeschwalbe brütet an der Ostsee. Und das sind vielleicht so die besondersten Ostseearten. Es gibt aber auch, wenn man dann wieder quasi ans Land geht, die ganzen Küste lang gibt es zum Beispiel noch recht viele Kamingimpel. Es ist ein total hübscher roter Singvogel. Und der Bestand geht stark runter. In Deutschland brüten generell nicht so viele, aber die Ostsee hat da noch einen sehr hohen Bestand. Also man kann eine ganz große Vielzahl an Vogelarten beobachten, aber ich denke, so diese Meeresententrupps im Winter und im Sommer vielleicht dann so die Seeschwalben, ein paar Wartvögel sind so die ikonischsten.
Welche Arten sind denn so besonders selten oder so bedroht? Eine hattest du jetzt gerade schon genannt.
Genau, die Zwergseeschwalbe, aber auch viele Wartvögel, wie zum Beispiel der Sandregenpfeifer. Das sind so zwei typische Strandbrüter. Also die Zwergseeschwalbe geht auch gerne so auf Muschelschill. Der Sandregenpfeifer generell an Sandstränden ist relativ frei noch, wo er da brütet. Allerdings haben die das große Problem, dass natürlich Tourismus an vielen Orten an der Ostsee eine starke Rolle spielt. Und Tourismus kann nachhaltig sein, aber es ist auf jeden Fall für die Vögel nicht nachhaltig, wenn an den Strandabschnitten, wo die Sandregenpfeifer ihre Nester haben wollen, dann Menschen langlaufen und stören. Denn die sind sehr störungsanfällig, die Arten. Und selbst wenn sie es nicht wären, die Chance, dass man über das Nest rüberläuft und aus Versehen die Eier zertritt, ist sehr hoch. Denn die sind total gut getarnt, die sind klein, das kann man keinem Menschen vorwerfen.
Ja.
Aber sie brauchen auf jeden Fall ruhige Abschnitte und dementsprechend sind sie eben weiterhin stark gefährdet und eben der Hauptgrund für den Bestandsrückgang ist eben tatsächlich Tourismus und eben der Mensch.
Ja. Und sag mal einmal, ich möchte jetzt doch nochmal über die Möwe sprechen. Möwe ist ja auch nicht gleich Möwe, oder? Da gibt's ja auch verschiedene Arten. Also ich stelle mir jetzt immer diese riesige Möwe vor, so weiß, grau mit dem orangefarbenen Schnabel, aber da gibt's ja auch unterschiedliche Arten, oder?
Genau. Du hast gerade die Silbermöwe beschrieben.
Ah, okay, die Silbermöwe. Mhm.
Die ja auch mit sehr hoher, ich würde schon sagen Sicherheit, deine Waffe geklaut hat.
Ja,
du weißt jetzt, wer der Übeltäter ist. Relativ große Möwenart, immer gut zu erkennen, auch an den pinken Beinen, heller Rücken, recht kräftig. Und ist es nicht die einzige Möwenart. Ganz typisch hat man eben noch Lachmöwen. Mhm. Die sind relativ klein, sie haben zur Brutzeit einen dunklen Kopf. Das sind so, die hängen auch eigentlich an allen Stränden rum. Und das sind so die zwei auch Arten, wo ich sagen würde, das sind die stärksten Kulturfolger. Also die kommen auch gerne mal zu den Menschen, versuchen, denen ein bisschen Essen zu klauen. Die Lachmöwe ist wahrscheinlich zu klein, um dann eine große Waffel auf einmal zu klauen. Aber sie wird es vielleicht doch versuchen. Aber es sind nicht die einzigen Möwenarten. Es gibt die Sturmmöwe, die man auch in der Ostsee überall sieht, vor allem jetzt im Winterhalbjahr. Die Mantelmöwe hat einen schwarzen Rücken und ist noch größer als die Silbermöwe und lebt ein bisschen maritimer. Deswegen kommt die selten quasi so nah zum Menschen hin, sondern ist meistens wirklich nur im Wasser. Es gibt die Steppenmöwe, die ein bisschen weiter vom Osten kommt. Es gibt die Heringsmöwe, die vor allem im Sommerhalbjahr die ganzen Küste lang vorkommt und auch einen dunklen Rücken hat wie in der Mantelmöwe. Es gibt seltenere Möwenarten wie die Eis- oder Polarmöwe, die im Winter kommen können. Auf dem Durchzug wurde die Schwalbenmöwe an der Ostsee gesehen letzten Herbst. Es sind ganz viele Arten und ich würde nicht mal Garantie geben, dass ich jetzt welche nicht vergessen habe. Das sind auf jeden Fall so die häufigen Arten, die alle vorkommen. Die Mittelmeermöwe, die ist zum Beispiel der Vertreter, die ersetzt die Silbermöwe in Bayern.
Ah.
Also da gibt es ganz viele verschiedene Arten und die meisten sehen sich auch relativ ähnlich. Aber man kann sich da auch mit dem Bestimmungsbuch sehr gut reinfuchsen. Das ist meistens eine Kombination aus Größe, Beinfarbe, Rückenfarbe, mit der man schon sehr genau sagen kann, was für eine Möwenart das ist.
Aber was macht denn eine Möwe in Bayern?
Da gibt's auch Seen und Kiesgruben und.
Ja, aber okay, ich dachte, Möwen sind so Salzwasservögel.
Nee, nicht unbedingt. Also.
Okay.
Aber das zeigt auch wieder, wie biodivers eigentlich die Vögel sind. Also es gibt alles. Es gibt Möwenarten. Die Zwergmöwe sollte man bei der Ostsee noch erwähnen. Die kann an großen Trupps vorkommen. Es ist die kleinste Art. Die sind wirklich nicht viel größer als eine Amsel.
Ja.
Und die kann wirklich in großen Anzahlen über die Ostsee ziehen und lebt zum Beispiel relativ pelagisch wieder. Heißt, weit auf dem offenen Meer auch oder bei großen Seen ist sie auf der Nahrungssuche auf der Wasseroberfläche, während die Heringsmöwe lieber auf Äcker geht und da nach irgendwelchen Würmern sucht. Also es ist ganz unterschiedlich, wie die Lebensweisen allein bei den Möwen sind. Und Möwen sind ja nur eine Gruppe und es gibt so viele verschiedene. Also in Deutschland haben wir pro Jahr knapp 400 verschiedene Vogelarten, die nachgewiesen werden.
Wow.
Und das ist eine Anzahl, die kann man auch wirklich gut lernen. Es ist gar nicht so viel, wie man denkt, wenn man es vielleicht mit der Schule vergleicht mit 400 Vokabeln. Aber dazu kommen natürlich auch wieder verschiedene Kleider. Es gibt Jugendkleider von Jungvögeln. Teilweise haben Arten Geschlechtsdimorphismus, dass Männchen und Weibchen unterschiedlich aussehen.
Ja.
Es kann total komplex werden. Möwen ist wirklich eine schwierige Gruppe für die Bestimmung. Aber so die einfachen, häufigen Arten lernt man dann doch sehr schnell.
Wow. Und ein Vogel, den ich auch immer wieder sehe an der Küste, ist der Kranich. Und ich habe mich gefragt, warum faszinieren Kraniche so viele Menschen? Weil ich finde, der Kranich ist ja so ein Motiv, den man, weiß ich nicht, so auch als Dekoartikel oder auf Bildern oder Fotografien oder so. Man kann ja alles irgendwie vom Kranich kaufen.
Der Kranich, der Vogel des Glücks. Ja, ich denke, da kommt einiges zusammen. Generell ist es erstmal sehr beiträglich für den guten Ruf vom Kranich, dass er groß ist, recht leicht zu sehen dadurch und einen so großen Schwerpunkt auch in Deutschland hat. Also der Kranich hat eine Zugroute, die quasi vom Nordosten in den Südwesten geht. Es gibt einzelne Kraniche, die fliegen auch in den Nordwesten über irgendwie Ostfriesland. Es gibt einzelne, die fliegen über Bayern. Es sind aber traditionell eher wenige, verglichen mit der enorm hohen Anzahl, die ja auch an der Ostseeküste rasten. Da gibt es ja bekannte Kranich-Rastgebiete, wo dann wirklich 5- bis 6-stellige Zahlen an Kranichen rasten, also auch teilweise 100.000. Und die ziehen dann irgendwann, wenn es im Herbst denen zu kalt wird, nicht mehr genug Nahrung da ist, nach Südwesten.
Hm.
Und sie fliegen quasi über ganz Deutschland rüber, in großen Trupps, diesen typischen Formationen, meist so V-förmig, um ein bisschen Energie zu sparen. Und der Kranich ruft dazu noch, die haben ja sehr typisches, so einen rollenden, trompetenden Ruf. Und ich denke, diese Kombination aus, man kann ihn in fast ganz Deutschland beobachten und es ist wirklich so ein Phänomen. Und wenn er Kranich kommt, dann hört man ihn über der Stadt und dann kommt er mit 200 Kranichen, kommt er über einen rüber geflogen in eine Richtung und im Frühjahr kommt er wieder zurück. Ich denke, das ist einfach so ein großes Phänomen, das so viele Leute begeistert, dass er dadurch so einen großen Stellenwert auch vielleicht historisch bekommen hat in der Gesellschaft.
Ja. Und wieso heißt der Vogel des Glücks?
Gute Frage. Ich habe ihn nicht so genannt.
Weil man einfach sich glücklich schätzen kann, wenn man ihn sieht.
Vielleicht tatsächlich. Ja. Also ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich kenne nur das Sprichwort, dass man ihn so nennt. Und ich finde es sehr schön, dass es ein Vogel ist, den wirklich viele Leute kennen. Denn es gibt Vogelarten, bei denen ich sagen würde, warum ist nicht das der Vogel des Glücks? Er ist ja doch viel angemessener. Aber niemand kennt die Vogelart. Und das Gleiche ist so, wenn ich jetzt über Pieper rede. Vielleicht hat man mal einen Pieper gehört oder so. Aber selbst dann, wer von den Leuten kennt Wiesenpieper, Strandpieper, Baumpieper, Bergpieper, Rotkehlpieper, Brachpieper und so weiter.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, der Brachpieper ist der Vogel des Glücks, dann zeigen mir alle Leute einen Vogel. Dementsprechend bin ich schon ganz froh, dass vielleicht der Kranich wenigstens da ein bisschen populärer ist.
Vielleicht auch, weil er relativ gut zu erkennen ist, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. So für einen Laien. Ja. Lass uns nochmal über den Lebensraum Ostsee im Wandel sprechen. Das hatten wir am Anfang unseres Gesprächs schon mal so ein bisschen, das Thema mit dem Klimawandel und so. Wie hat sich denn das Vogelaufkommen an der Ostseeküste in den letzten Jahren verändert?
Ich hatte das ja schon angesprochen mit dem Sandregenfall von der Zwergseeschwalbe, dass die unter zu starkem Tourismus leiden, dass die Bestands Probleme daher kommen, dass einfach der Lebensraum fehlt und knapp wird und der quasi in der Konkurrenz mit Menschen steht. Und das ist repräsentativ für viele von diesen Arten, die am Strand brüten oder die natürliche Habitate brauchen, die vielleicht durch die Menschen verändert werden. Beispiele sind zum Beispiel auch die Doppelschnepfe, die vor 100 Jahren noch an der Ostseeküste gebrütet hat, aber dann durch Entwässerung von Mooren ausgestorben ist. Und auch zuletzt sind Arten wie der Seckenrohrsänger aus ganz Deutschland verschwunden. Und die letzten Brutvorkommen waren zwar in Brandenburg, aber bis 1997 gab es den auch noch an der Ostsee, weil einfach das Habitat verschwunden ist. Und generell ist es erstmal nichts Schlimmes. Ich glaube, man muss das sehr differenziert betrachten. Denn es ist normal, dass sich die Erde wandelt, dass sich Habitate wandeln. Allerdings ist die Frage, wie verändern wir das als Mensch? Ist es quasi mehr Veränderung als sonst? Und wir haben ja einfach durch den anthropogenen Klimawandel gerade eine Phase, in der wir als Mensch diese Veränderung in einem so hohen Tempo herbeiführen, dass die Arten gar keine Möglichkeit mehr haben, sich anzupassen und dadurch verschwinden. Und dadurch ist es eben so, dass verschiedene Arten schon ausgestorben sind und andere Arten kurz vorm Verschwinden sind. Hm. Anderen Arten geht's gut. Beispiele sind auch zum Beispiel der Seeadler, der in den 1950er Jahren total Bestandsprobleme hatte, aufgrund von verschiedenen Problemen, aber hauptsächlich durch der Bejagung und auch von Bleischrot, dass die einfach vergiftet wurden. Und seitdem gibt's eben ja Bleiverbot oder dass weniger mit Blei geschossen wird und gezielte Schutzmaßnahmen für den Seeadler, wodurch der sich total erholt hat und mittlerweile eigentlich an der gesamten Ostseeküste total verbreitet ist, man überall Seeadler sehen kann. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Mhm. Also alles ist im Wandel. Dazu kommt es auch dadurch, dass es vielleicht im Schnitt ein bisschen wärmer wird durch den Klimawandel, dass verschiedene Arten vom Süden kommen, die es vorher nicht gab, und verschiedene Arten nach Norden ausweichen müssen. Was temporär vielleicht gar nicht problematisch ist, wodurch sogar in den nächsten Jahren sich die Artenvielfalt generell erhöht, aber langfristig sie abnehmen wird. Die Vögel können ja nicht endlos weit in den Norden ausweichen.
Ja.
Und die Arten, die jetzt eh schon in Skandinavien brüten, haben jetzt auf einmal Probleme, dass es da Insektenarten gibt, die es davor noch nicht gab. Und dadurch zum Beispiel die ganzen Jungvögel, die noch nicht genügend Federn haben, zerstochen werden von bestimmten Stechmückenarten.
Oh, okay.
Und da gibt es wirklich nicht so schöne Beispiele, die zeigen, dass alles gerade so ein bisschen im Wackel, dieses stabile System ein bisschen ins Wackeln gerät.
Ja. Was kann denn jede einzelne von uns tun, um die Vögel an der Küste besser zu schützen? Oder vielleicht nicht nur an der Küste, sondern überall?
Das ist auch schwierig gesagt, denn man kann sich vorstellen, der Effekt, den jeder Einzelne hat, man kann nicht alleine diesen ganzen Wandel stoppen. Man kann aber sehr an einem versuchen, bewusst zu leben und auch bewusst auf seine Umwelt zu achten. Beispiel: Sandregenpfeifer. Wenn der brütet und dann gefährdet durch Tourismus ist. Die Altvögel, die warnen, wenn man als Mensch zu nah ins Nest kommt. Ist natürlich problematisch, wenn man den Ruf nicht kennt oder den Sandregenpfeifer nicht kennt. Aber wenn man wirklich mal auf die Umwelt hören würde und auf Vogelstimmen hören würde, dann wird man mitbekommen, weil die machen auf sich aufmerksam. Die Altvögel versuchen einen nämlich abzulenken vom Nest, sie versuchen einen wegzuführen. Und wenn man dann allein hört, dass gerade ein Sandregenpfeifer direkt vor einem sitzt und total laut ruft, dann sollte man das nicht interpretieren als, oh, guck mal, wie schön dieser Vogel, den habe ich noch nie so schön gesehen, sondern man sollte es erkennen als, oh, der brütet hier, ich gehe lieber noch mal 100 Meter weiter am Strand, dann hätten wir das ganze Problem nicht. Und guck vielleicht auf dem Weg zu den nächsten 100 Metern noch ein bisschen vor meine Füße, dass ich nicht übers Nest laufe.
Ja, ja. Also generell mehr Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit,
genau,
wenn man unterwegs ist, ja.
Und man kann das natürlich auch auf eine sehr nachhaltig ökologische Weise noch formulieren, dass man generell, was kauft man im Supermarkt, welche Produkte wählt man? Man kann versuchen, so diese ganzen Probleme, die wir haben, alle so ein bisschen zu verringern. Oder wenn man aktiv schützen möchte, auch einfach mal an seine lokale Naturschutzstation ranzutreten. Vielleicht kann man da freiwillig als mithelfen bei bestimmten Projekten oder finanziell durch Spenden gute Projekte unterstützen, die sich eben noch um diese letzten Strandbrüter kümmern. Zum Beispiel gibt es die Projekte, dass man dann Strandbrüter wie den Sandregenpfeifer einzäunt, dass der dann eben zumindest seine, was sind das, 20 Quadratmeter Ruhe bekommt und keiner über das Nest laufen kann und er so im Idealfall sogar noch zwischen Tourismus brüten kann.
Ah, okay. Und wie sieht's aus mit Vogelhaus und Vogelfutter im Garten und so eine, ich sag mal, so eine Kleinigkeiten?
Es hilft bestimmten Vögeln, aber man muss auch ganz klar sagen, die Arten im Garten, also vereinfacht gesagt Meisen und vielleicht ein paar Drosseln und so weiter, denen geht's gut. Also deren Bestände sind relativ stabil. Ja, man sieht auch teilweise bei denen Negativ-Trends, aber die sind auf einem so hohen Level, dass man sich um die generell weniger Sorgen machen müsste, wäre mein Take. Die Arten, denen es wirklich schlecht geht, sind vor allem auch Strandbrüter, aber vor allem Vögel der Agrarlandschaft. Man hat es gesehen bei Arten wie dem Kiebitz, dem Rebhuhn. Die haben total starke Bestandseinbrüche gehabt. Die sind in den letzten 30 Jahren hat sich der Bestand in Deutschland mehr als halbiert bei diesen Arten. Arten wie die Feldlerche, die früher auf allen Feldern waren, gehen zurück, weil einfach zu stark intensiv gedüngt, gespritzt wird, die Flächen zu monoton sind, es keine ausreichende Nahrung mehr gibt, die Insekten alle getötet wurden und dementsprechend geht es diesen Arten viel schlechter, aber die unterstützt man nicht dadurch, dass man im Garten füttert und dementsprechend kann man im Garten auf jeden Fall für seine Vögel ein Paradies erschaffen und das ist auch schön und gut und ich glaube, da ist erstmal nichts verwerflich dran. Allerdings ist das grobe Problem, welches man mitbekommt, das ist der Verlust von Biodiversität, der passiert nicht nur im Garten. Im Garten kann man vor allem halt auch, ich denke mal so, durch ein bisschen artenreichere Pflanzen, verschiedene Insekten und so, da eine viel größere Vielfalt schaffen, das ist schon gut. Aber bei den Vögeln ist es relativ indirekt, aber so Agrarlandschaft, also man kann eine Feldlerche nicht durch den Nistkasten helfen. Und das ist das Problem.
Verstehe. Simon, wir sind jetzt schon bei meiner Abschlussfrage angekommen.
Wow.
Ja, ich könnte dir noch sehr lange zuhören. Ich finde, es ist eine sehr besondere Podcast-Folge diesmal zu einem sehr, sehr spannenden und sehr spezifischen Thema auch. Und ich bin noch nie so tief in die Vogelwelt eingestiegen wie mit dir heute. Ich finde es wirklich super, super interessant.
Das freut mich.
Jetzt bekommst du aber meine Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Nämlich, wenn du die Ostsee in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Wow, ich muss kurz meine Gedanken bitte äußern dazwischen. Ja. Die Ostsee, ich finde sie erholsam. Mhm. Ich finde sie faszinierend und sehenswert.
Ja.
Und das auch sehr auf die Vögel bezogen. Dann sind das meine drei Worte. Erholsam, faszinierend und sehenswert. Denn die Ostsee hat viel zu bieten. Es gibt Vogelarten auf der Ostsee, die es zum Beispiel auf der Nordsee kaum bis gar nicht gibt. Tatsächlich. Das liegt auch dran, um das nochmal einzuordnen. Ich denke, das ist ja auch für deinen Ostsee-Podcast vielleicht ganz spannend, nochmal zu wissen, was macht die Ostsee so besonders.
Ja.
Die Ostsee ist total geschützt. Die Nordsee ist sehr rau. Mhm. Man kennt das, Nordsee hat viel mehr Wellengang. Aber was bedeutet das für die Vögel? Tatsächlich fliegen viele Arten, wie diese ganzen Meeresenten, im Winter zur Ostsee, weil die Bedingungen da ruhiger sind. Es ist geschützter. Man hat ja in der Ostsee auch verschiedene Bereiche, dann, wenn man quasi in unsere Nachbarländer guckt. Und das sorgt einfach dafür, dass wirklich viele Vögel die Ostsee zum Überwintern benutzen. Es ist ein international bedeutendes Rastvorkommen von vielen Arten in der Ostsee. Und das macht sie wirklich besonders. Und deswegen kann ich auch jedem nur raten, fahrt an die Ostsee, guckt euch die Vögel an, versucht aber darauf zu achten, sie dabei nicht zu stören und immer nur der quasi stille, passive Beobachter zu bleiben. Und dann werdet ihr auf jeden Fall da viele schöne Arten entdecken können. Also, ja.
Schön. Vielen, vielen Dank, Simon, für deine Begeisterung und dein ganzes Wissen auch und dass du uns in die Welt der Vögel an der Ostsee mitgenommen hast und uns diese Welt auch so näher gebracht hast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit allen Naturfreunden und Freundinnen und abonniert die Ostseeliebe und hört auch unbedingt mal bei Birdbeats rein. Wir hören uns bald wieder und bis dahin bleibt neugierig auf die besonderen Momente. Vielen Dank, Simon.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein paar spannende Eindrücke in die Vogelwelt bekommen. Wenn ihr euch angefixt fühlt, hört gerne in den Birdbeats Podcast rein. Da wird es dann noch nerdiger. In diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung und danke fürs Zuhören.